ARD. SWR Kultur. Forum.
Früher war alles anders. Warum sind wir so nostalgisch? Am Mikrofon ist Eva Röder. Dauerwellen aus den 80ern, Plastikpop aus den 90ern oder auch das passende Dirndl fürs Volksfest von Anno Dunemal. Ach, damals, das weckt Erinnerungen an die Zeiten, die wir nicht mal so selbst erlebt haben müssen. Nostalgie sells, das haben die Marketingabteilungen verstanden, aber auch die Politik. Make America great again, nostalgischer geht's wohl nicht. Doch inwieweit taugen nostalgische Gefühle als Erklärungsmuster, zum Beispiel für den Rechtsruck? Und gibt es eine gute und eine böse Nostalgie? Darüber wollen wir heute diskutieren im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei ist PD Dr. Tobias Becker, Zeithistoriker an der Freien Uni Berlin. Professor Dr. Magdalena Nowitzka, sie leitet die Abteilung Integration beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Und Dr. Kai Eppstude, Sozialpsychologe an der Uni Groningen. Herr Eppstude, wir sind ja irgendwie alle mal nostalgisch. Wann war es bei Ihnen beim letzten Mal soweit?
Ich glaube, als ich seit langem mal wieder in der Stadt war, wo ich studiert habe, das ist bei mir Jena, da komme ich gar nicht so oft hin. Und als ich da war, dann hatte ich sehr nostalgische Gefühle, vor allem, weil es ja eine relativ kleine Stadt ist. Man weiß dann noch, wo alle Leute gewohnt haben und so weiter. Aber da ist ja jetzt natürlich niemand mehr da von diesen Leuten. Man geht so durch die Straßen und denkt, ah, da hat die Person gewohnt und da der andere. Und ja, das war so, glaube ich, mein Nostalgietrip in letzter Zeit.
Wann waren Sie zum letzten Mal nostalgisch, Frau Nowitzka?
Ja, mir geht's ähnlich. Also jedes Mal, wenn ich in einer Stadt bin, wo ich einfach lange nicht mehr war, aber zum Beispiel in Warschau, ich komme gerade zurück aus Warschau, vor 2 Tagen habe ich auch gedacht, ich kenne diese Ecken, es ist so schön, es weckt viele Erinnerungen. Ich saß mit meinem Sohn in einem Café, wo ich vor wahrscheinlich 30 Jahren letztes Mal war mit meiner eigenen Mutter. Und da wird man auch leicht nostalgisch. Andererseits hat sich so viel verändert in der Stadt, dass diese Nostalgie ist eine, die fehl am Platz ist fast, weil das ist nicht mehr die gleiche Stadt, wo ich mal gewohnt habe.
Und Herr Becker, was hat bei Ihnen Nostalgie ausgelöst?
Also gerade gestern Abend haben wir mit der Familie den Film Clueless gesehen und werden natürlich einige Erinnerungen an die 90er Jahre wach, wobei sich dann auch verschiedene Gefühle mischen, Nostalgie, aber natürlich auch Schock, dass das schon, also dass die eigene Jugend schon so lange her ist, und solches finden wir auch häufig in der Geschichte der Nostalgie und wie Leute das wahrnehmen, darüber reden.
Das ist ja wahrscheinlich sowieso auch ein Phänomen, Herr Eppstude, nostalgisch. Da erinnern wir uns zurück, weil wir dann aber auch umso schneller auf den Tod zugehen? Oder wie ist das psychologisch zu erklären?
Das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich ganz, ganz automatisch so, dass wenn man sich zurückerinnert, dann war man da auch jünger. Das lässt sich nicht vermeiden bei Erinnerungen. Und das hat natürlich meistens oder oft den Nebeneffekt, dass es da einem auf jeden Fall anders ging. Oft auch war es ein bisschen besser. Die Zeiten waren ein bisschen besser oder man hat sich besser gefühlt. Also ich glaube, das ist so ein ganz automatischer Effekt. Aber generell ist es so, dass zumindest in der psychologischen Forschung eher so ist, dass angenommen wird, dass Nostalgie vor allem dann relevant wird, wenn es einem im Jetzt nicht besonders gut geht oder wenn irgendwas nicht in Ordnung ist gerade, dann erinnert man sich gerne zurück an alte Zeiten.
Das passt ja vielleicht auch ganz gut zu Ihrer Forschung, Frau Nowitzka, ne? Wenn Sie vor allem als Integrationsforscherin mit Menschen beschäftigen, die vielleicht an den Ort ihrer Kindheit gar nicht mehr zurückkehren können und deshalb ja quasi nur noch in Gedanken ihre Erinnerung aufrechterhalten können. Welche Rolle spielen nostalgische Gefühle da?
Auf jeden Fall sind die stark, und das wissen wir gerade aus der Forschung mit Personen, die geflüchtet sind aus ihrer Heimat, vielleicht sind politische Volk und bis heute nicht zurückkommen können, dass sie durch Nostalgie einen Umgang mit der Situation finden können. Das hilft denen vielleicht, das zu bewältigen. Andererseits ist das ein sehr starker Faktor, der die Leute zusammenbringt. Kann sie motivieren, sich zusammenzutun. Es geht um Heimatvereine, aber es geht um politische Aktionen, die dadurch motiviert werden können. Es ist auch eine Verbindung durch Kultur, die über Generationen sich strecken kann. Also durchaus hat die Forschung immer sowas identifizieren können. Aber das ist nur ein Aspekt, definitiv.
Ja, Herr Becker, in der Geschichtswissenschaft oder überhaupt in der Geschichte war Nostalgie anfangs eigentlich eine Diagnose, eine Krankheit. oder als Krankheit angesehen, auch gleichgesetzt mit Heimweh. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt. Können Sie das mal kurz skizzieren?
Ja, also der Begriff wurde geprägt in der frühen Neuzeit von einem Arzt, Johannes Hofer in Basel, der das dort beobachtet hat, dass Leute jetzt vermehrt heimwehkrank sind. Also damals bezog sich das nicht, wie wir das heute meistens verwenden, auf die Zeit, auf die Vergangenheit, sondern das war ein wissenschaftlicher Fachbegriff für Heimweh, das damals zum ersten Mal auftauchte. Und dabei blieb es dann auch für die nächsten Jahrhunderte. Und erst so im 20. Jahrhundert finden wir dann so eine allmähliche Ablösung, dass Nostalgie etwas Neues bedeutet, sich nicht mehr auf einen Raum, auf das Zuhause bezieht, sondern auf eine Zeit in der Vergangenheit. Das beginnt so langsam im Englischen um 1900, aber wird dann erst in den Wörterbüchern nachweisbar in den 60er Jahren und in Deutschland ziemlich mit einem Schlag 1970, dass plötzlich Nostalgie überhaupt, ein Begriff, der vorher eigentlich gar nicht geläufig war im Deutschen, dass der auftaucht, eben in dieser neuen Bedeutung importiert quasi aus den USA.
Gibt es denn Zeiten, wo Menschen nostalgischer waren? Wir haben ja eben schon gesagt, in der Psychologie heißt es, wenn man mit der Gegenwart nicht zufrieden ist oder sich nicht wohlfühlt, wo man sagen kann, historisch betrachtet, waren das die Hochzeiten der Nostalgie? Oder ist einfach, kann man das gar nicht so festlegen? Sind wir eigentlich permanent nostalgisch, je nach Verfassung?
Ich glaube, man kann das schlecht datieren. Also ich habe mir das angesehen eben fürs 20. Jahrhundert seit den 1960er Jahren, wo eben der Begriff das erste Mal dann auftaucht in seiner neuen Bedeutung. Und dann zieht sich das eigentlich durch. Also auch in Phasen, die wir vielleicht zum Teil irgendwie als eher positive historische Momente abgespeichert haben. Jetzt die 1960er Jahre, Jugendkultur und so weiter. Oder auch die 80er, die 90er. Das geht eigentlich nie aus der Mode, dass nicht irgendjemand schreibt, oh Gott, so nostalgisch waren wir noch nie wie gerade jetzt. Insofern.
Das ist auch schon wieder nostalgisch dann.
Ja, genau, das stimmt. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich, also man könnte jetzt auf diese ganze Debatte über Nostalgie verweisen in den 90er Jahren, wo wir quasi im Moment einen augenblicklichen Umbruch haben. Die DDR wird quasi instant historisiert, wird vergangen und dann kann man sich fragen, inwiefern dann da noch Nostalgie im Spiel war oder nicht. Da könnte man sagen, dass das darauf eine Reaktion war. Aber so generell, also wann hat sich das 20. Jahrhundert nicht als Krise empfunden? Und dann gibt es vielleicht auch eben diesen nostalgischen Grundton, wenn man diese Verbindung herstellen möchte.
Herr Epstudi, jetzt haben wir schon die Ostalgie angesprochen. Da möchte ich mal so ganz ketzerisch fragen, nur weil ich jetzt an meiner Spreewaldgurke hänge, sagt das ja erstmal noch nichts zum Beispiel über meine politischen Einstellungen aus, oder?
Nein, und es ist natürlich auch so, dass gerade wenn man jetzt um die 90er Jahre geht, dann sind ja viele Leute, die damals jung waren oder im mittleren Lebensalter, die sind heute halt deutlich älter natürlich. Und es gibt natürlich aber auch eine Reihe von damals Kindern, die mit der DDR eigentlich gar nichts zu tun hatten, die auch positive Gefühle bezüglich der DDR haben. Das liegt aber meines Erachtens darin, dass natürlich die DDR nicht mit einem Schlag verschwunden ist. Also die ist zwar politisch verschwunden, aber die Leute leben ja alle noch im gleichen Gebiet und die Unterschiede zwischen den Teilen Deutschlands bestehen, zum Teil auch weiter bestanden, aber auf jeden Fall in den 90er Jahren. Also das war natürlich eine gelebte Realität für viele Menschen, dass plötzlich das Leben anders war. Und für viele Leute, gerade in den 90er Jahren, war es auch einfach schlechter. Und ich glaube, da war es eine ganz normale Reaktion darauf, die relativ überschaubare DDR so ein bisschen zu glorifizieren. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass diese erste Phase, wo es auch diese ganzen Filme gab, wie Sonnenallee und so weiter, wo die DDR ja so ein bisschen so ein komödiantischer Hintergrund war, dass das so ein bisschen abgelöst wurde. Also ich glaube, gerade Anfang der 2000er Jahre sind sehr viele Romane oder auch Filme erschienen, wo das anders war. Ich muss mal ganz doll an dieses Buch von Clemens Meyer, Als wir träumten, denken, wo er eine sehr harte Realität in den 90ern geschildert wurde, die mit Nostalgie eigentlich gar nichts zu tun hatte. Also ich glaube, das war so eine der ersten Phase der Nachwendezeit ganz stark, aber das ist dann so ein bisschen abgelöst worden durch meines Erachtens einen realistischeren Blick.
Ich würde da das einerseits unterstreichen, aber vielleicht auch ein Fragezeichen dran machen, gerade so diese Nachwendezeit. Also die direkte Nachwendezeit sehen wir ja erstmal, wie alles verschwindet. Also auch die von Ihnen erwähnten Spreewaldgurken. Und dann so 92, 93 geht das dann los, dass so langsam Dinge wiederkommen. Und dann beginnt auch eben diese Ostalgie. Am Anfang heißt das noch DDR-Nostalgie. Also die ersten davon, die davon reden, sind Wolfgang Thierse im Bundestag und Joachim Gauck und so. Also keine Leute aus dem Westen, wie man vielleicht annehmen würde, die den Ostdeutschen vorwerfen, dass sie immer noch an diesen alten Dingen hängen. Aber so ein bisschen schwingt das schon mit. Also da sieht man auch ganz gut, was man häufig sieht, bei, wenn es um Nostalgie geht, dass das mehr über die Leute aussagt, die den Begriff gebrauchen, als diejenigen, auf den er sich bezieht, weil eben tatsächlich gar nicht so viel Nostalgie zu finden ist. Also erstmal wird alles rausgeschmissen und dann erinnert man sich so langsam wieder dran. Aber also wenn man weiterhin Spreewaldgurken kauft, dann heißt das ja nicht, dass man irgendwie die DDR zurückhaben will oder sowas. Oder dass man jetzt so eine Sehnsucht danach hat. Da hat man vielleicht Sehnsucht nach einem Produkt, nach einem Geschmack oder sowas. Und wenn man in Westdeutschland seine Welschgurken auch immer, die man schon seit Kinderbeinen an isst, immer weiter isst, dann würde niemand sagen, das ist ja nostalgisch. Ja? Sondern es ist quasi schon so, dass die Westzeit, also die Bundesrepublik der Westen, so, das ist die Normalzeit. Und wenn man jetzt noch im Osten an diesen Dingen festhängt, dann guckt man nostalgisch zurück. Und das muss man natürlich auch erstmal hinterfragen, ob das eine adäquate Zuschreibung ist oder ob man vielleicht den Leuten da Unrecht tut.
Und das ist genau das, was wir durch die kritische Migrationsforschung auch sehen, weil Migrantinnen wird auch sehr oft Nostalgie zugeschrieben, weil sie zum Beispiel bestimmte Produkte nutzen oder gerne was kochen aus der Heimat. Und unterstellt man denen auch gleichzeitig viel zu viel, bestimmte Beziehung zu dem Land, die ist normalerweise komplizierter und die hat auch mit der Nutzung verschiedener Produkte, Hören von Musik und so weiter wenig zu tun. Das andere Spannende ist immer, ich komme aus einem Transformationsland Polen und da ist diese Nostalgie weder zugeschrieben worden den Polen, aber auch die Leute selbst haben nie eine Nostalgie gegenüber der Zeit empfunden. Und dann muss man, das ist vielleicht die soziologische Sicht, einfach gucken, was sind für die Strukturen und Bedingungen in Diskurse entstehen, um diese Transformationen, dass ähnliche Bedingungen, auch Verschwinden von bestimmten Produkten, Lebensweisen, überhaupt eine ganz tiefgreifende Transformation, in der auch sehr vielen Leuten in Polen sehr schlecht ging, einfach nicht dazu führt, dass sie nostalgisch werden und sich auf irgendeine Weise positiv an die Vergangenheit erinnern, sodass sie die vielleicht zurückholen würden.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das an der einen Stelle so gelaufen ist und an der anderen vielleicht anders?
Ich glaube schon, dass es aus dieser sehr besonderen Konstellation, dass ein Teil Deutschlands den anderen beigetreten ist, resultiert. Weil in Polen herrschte dann eine ganz andere und eine zukunftsorientierte Narration. Und die war vor allem zu einem, wir sind jetzt endlich mal für uns selbst verantwortlich und selbstständig und können die Dinge in die Hand nehmen. Andererseits, wir wollen zurück zu Europa. Das war eine sehr starke Narration der 90er Jahre vor dem Beitritt zu der Europäischen Union. Und die war absolut zukunftsgerichtet. Sie zwar beinhaltet diesen Rückkehr zu Europa, aber dafür musste man bestimmte Bedingungen erfüllen, dafür musste man hart arbeiten. Und das hat wiederum ganz anders die Leute miteinander verbunden als irgendwie eine Sehnsucht nach der Vergangenheit.
Herr Eppstude, wir haben es eben schon mal kurz angedeutet, aber es ist natürlich manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Oder manchmal wird vielleicht auch Nostalgie unterstellt, wo aber auch Fakten geschaffen wurden. Man muss ja sagen, okay, die DDR wurde quasi einverleibt. Es sind Industrien weggebrochen, Arbeitsplätze weggefallen, Perspektiven gab es an vielen Stellen nicht mehr. Da wurden ja Fakten geschaffen. Da kann man ja nicht sagen, ja, da hängt einer einer Vergangenheit nach, die es so nie gab. Das wäre erstmal eine Unterstellung, oder?
Ja, es wurden Fakten geschaffen. Also die Fakten waren vor allem in den 90er Jahren ein Abbruch von, was früher war. Und es wurde wenig Neues geschaffen. Es wurde zwar versprochen, aber kam dann oft nicht und ist zum Teil ja auch in manchen Regionen bis heute nicht gekommen. Und ich glaube, das ist schon der Unterschied, dass etwas weggenommen wurde und dafür eigentlich wenig Neues kam, zumindest in manchen Regionen. Und da macht es natürlich dann schwierig, sich aufs Jetzt zu konzentrieren und relativ leicht, sich an das Vergangene zu erinnern.
Herr Becker, das Unbehagen im Jetzt oder der Unterschied zwischen Fakten und Gefühlen, das hat Sie auch beschäftigt in Ihrer Forschung. Sie haben ja sich habilitiert zum Thema Yesterday, a New History of Nostalgia. Wieso brauchst du eine neue Geschichte der Nostalgie?
Also als ich mit dem Thema angefangen habe, zu Nostalgie zu arbeiten, da hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung, was das eigentlich ist. Und dann habe ich begonnen, mich einzulesen. Desto mehr ich gelesen habe, desto unklarer wurde mir es. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass Nostalgie ein sehr schwammiger, vieldeutiger Begriff ist, der sich auch über die Zeit verändert. Also nicht nur, dass das Heimweh wegfällt und es wird eine Vergangenheitssehnsucht daraus, sondern da kommen alle möglichen Konnotationen dazu, die wir jetzt auch schon zum Teil gestreift haben. Und dann dachte ich, okay, jetzt die Aufgabe ist jetzt erstmal eher ein Schritt zurückzutreten und zu gucken, wann wurde dieser Begriff wie von wem verwendet und was steckt da dahinter.
Was war Ihre überraschendste Erkenntnis?
Die überraschendste vielleicht, weil ich doch, Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet, davon ausging, dass wir uns da eigentlich mit einem Gefühl beschäftigen. Und das stimmt natürlich auch so, wie wir den Begriff landläufig verwenden. Aber tatsächlich geht es meistens irgendwie um Zeit, also um Nachdenken über Zeit, das, die wir versuchen mit Nostalgie zu fixieren. Also wie hängen eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen? Und dahinter ist natürlich die moderne Vorstellung von Zeit, die Zeit sich als linear und zukunftsweisend vorstellt. Mhm. Und die aber im 20. Jahrhundert im Grunde gescheitert ist. Und damit schlagen wir uns ja immer noch rum. Also die Fortschritterzählungen gehen nicht auf. Wie imaginieren wir unsere Zukunft? Momentan eigentlich eher dystopisch. Und wie verhält es sich dann mit der Vergangenheit? Und Nostalgie ist da häufig eine Strategie, um Leute abzukanzeln und zu sagen, na, die gucken zu viel zurück. Die beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Eigentlich müssen wir doch in der Gegenwart leben und Ideen für die Zukunft entwickeln. Und das ist diese moderne Vorstellung, die aber, ja, das stellen wir ja alle immer fest, eigentlich nicht aufgeht, weil wir natürlich immer in unserem Denken die verschiedenen Zeitebenen miteinander verquirlen und verwirren.
Herr Eppstude, nostalgisch sind immer die anderen. Da wird schnell unterstellt, ja, ihr kommt mit der Gegenwart nicht klar. Was ja auch oft gesagt wird, wir haben keine positive Zukunftserzählung mehr, deshalb halten sich umso mehr Menschen an die Vergangenheit und wünschen sich etwas zurück, was es so vielleicht nie wieder geben kann oder auch noch nie gab. Macht man die Menschen damit irgendwie klein? Oder ist es ein berechtigtes Urteil?
Nee, ich glaube, dass das berechtigt ist. Also ich glaube wirklich, dass also ich glaube, fällt mir schon auf, dass gerade im deutschen Diskurs diese positive, ja, eine Utopie, wenn man gerade viel schon der Begriff Dystopie, aber dass eine Utopie oft ein bisschen fehlt oder dass, ja, dann kommt immer gleich irgendwie der alte Helmut Schmidt-Spruch, der Vision hat soll zum Arzt genau. Gehen, ja. Das wird dann immer gleich als Totschlagargument benutzt. Aber ich glaube wirklich, dass das wichtig ist, dass es solche Visionen, solche Utopien gibt, wo man sich auch ein bisschen dran festhalten kann. Und in meiner eigenen Forschung, also wir machen auch Untersuchungen zu so kollektiven Dystopien, kollektiven Utopien und man findet schon, dass beides Menschen motiviert, aber die Dystopien lösen natürlich mehr Angst aus, während die Utopien mehr sowas wie Hoffnung auslösen und dadurch dann Leute motivieren, ihr Verhalten dementsprechend zu verändern.
Wie viel trägt denn Nostalgie oder solche Erinnerungen, wie viel tragen die zur Bildung meiner Identität bei?
Ich glaube schon eine ganze Menge. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie streng man Nostalgie definiert. Aber das hängt ja sehr stark mit der persönlichen Geschichte zusammen, mit den persönlichen Vorlieben, mit den persönlichen Erlebnissen. Und die sind ja da, die muss man ja nicht unbedingt verklären. Nostalgie hat ja immer diesen Aspekt, dass man das so leicht verklärt. Aber die sind ja gewesen und die sind damit Teil der eigenen Geschichte. Und ich denke, dass die extreme Verklärung von der eigenen Geschichte natürlich dann einen negativen Einfluss auf die eigene Identität haben kann. Aber ich glaube, im Normalfall sind diese Erinnerungen und auch wenn sie nostalgisch geprägt sind, wichtig.
Ja, in der Migrationsforschung wird öfters auf zwei Aspekte von Nostalgie verwiesen. Das eine ist reflektierender und ich glaube, das ist dieser Aspekt, das hilft auch eigene Identität zu bestimmen und im Kontext der Migration eventuell noch
sogar
wichtiger.
Mehrere,
das,
ne?
Ja, genau. Ja. Es sind mehrere Identitäten, obwohl das hat ja jeder, nicht nur Migrantinnen. Aber möglicherweise sind Migrantinnen konfrontiert einfach mit mehr Fragen zu eigener Identität und müssen die auch neu definieren für sich, für andere auch. Und deswegen dieser Aspekt der Nostalgie als einen Anstoß zu reflektieren, warum bin ich hier, wo bin ich hier, wer bin ich, durchaus wichtig. Und ein anderer Aspekt ist rekonstruktiv oder formierend, der hilft einfach wiederum, eine Gemeinschaft zu finden. Das muss nicht um Nostalgie herum sein, aber Nostalgie kann der erste Impuls sein, um eine Gemeinschaft zu konstituieren, wo man einfach sich zusammentrifft und diskutiert auch darüber, woran erinnere ich mich, sind meine Erinnerungen die gleichen, was teile ich mit den anderen, wo kann ich die Verbindung finden. Und das kann sehr produktiv sein, das kann politische Beteiligung bedeuten, das kann Reformen bedeuten, das kann auch Zurückkehr animieren bei einigen oder auch Engagement überhaupt über die Grenzen hinweg anstoßen.
Okay, also Nostalgie kann tatsächlich auch mobilisieren, die Zukunft zu gestalten sozusagen.
Ja, ich wäre für eine sehr positive Deutung von Nostalgie als Emotion, weil in vieler Hinsicht ist es nicht zurückgewandert, sondern das ist eine, die eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft darstellt. Und in dem Sinne ist das durchaus ein Moment, der positiv in die Zukunft greift.
Da würde ich zustimmen. Also das ist das, was ich eben so ein bisschen damit gemeint habe, dass wir eigentlich immer diese Zeitebenen zusammendenken. Also wenn ich über etwas in der Vergangenheit vermisse, dann artikuliere ich auch etwas, was mir in der Gegenwart fehlt und was ich vielleicht wieder in die Zukunft projiziere. Also das voneinander abzukoppeln, irgendwie auch die Utopien basieren natürlich häufig auf Annahmen oder Beispielen aus der Vergangenheit. Ja, mit welchem Material sollen wir arbeiten? Mit dem, was da ist, können wir nur arbeiten. Mhm. Deswegen würde ich das genauso sehen, dass wir das häufig miteinander verquicken und dass ich eben nicht so schnell abkanzeln lässt. Gleichwohl würde ich quasi auch daran festhalten, dass wenn wir uns jetzt so Beispiele ansehen, wie häufig in den Medien oder so auch über Nostalgie gesprochen wird, das dann doch genau dazu dient, eben Leute abzukanzeln und eine Zuschreibung erstmal ist. Und dann muss man sich fragen, trifft die überhaupt zu? Also wir sehen es zum Beispiel in der Populärkultur, das ging los so vor allem in den 70er Jahren, da gab es ein großes Rock'n'Roll-Revival. Und das wurde dann häufig mit Nostalgie erklärt. Und wenn man sich das dann aber genauer ansieht, sieht man, na, die Leute, die das vor allem getragen haben, das waren nicht quasi die das aus ihrer Kindheit oder Jugend kannten und die sich jetzt daran nostalgisch erinnerten. Die gab es natürlich auch, aber es sind meistens eigentlich die jungen Leute, die solche Retro-Trends befeuern.
Ja.
Und die eben auch vielen Stars dann der 50er Jahre, Bill Haley und so weiter, dann ein Comeback beschert haben. Und wenn man sich also London Rock'n'Roll Show Anfang der 70er Jahre, da waren vor allem junge Leute, ja auch die Rolling Stones und sowas, die sich das angesehen haben und das dann wieder auch kreativ aufgenommen haben für ihre eigene Musik. Also das war schon ein Stück weit zurückblickend, aber im Sinne von, das ist irgendwie Tradition, Kontinuität, damit können wir arbeiten, damit arbeiten wir jetzt irgendwie weiter in unserer eigenen Musikkultur und nicht im Sinne von, früher war die Musik aber besser. Also das gibt es natürlich auch immer wieder, solche Stimmen, aber mit Nostalgie kommt man da manchmal nicht so weit. Das sind dann Erklärungen der Medien, und wenn man sich aber dann das genauer anschaut, dann trifft das oft gar nicht zu oder es sieht doch sehr viel komplizierter aus.
Das passt ja auch eigentlich ganz gut. Ich hatte eingangs die Dirndl erwähnt. Die tragen auch gerne die 16-, 17-Jährigen. Vor 30 Jahren wäre man dafür noch wahrscheinlich vom Platz gejagt worden. Aber sicherlich nicht, weil sie sich die gute Zeit in den Alpen zurückwünschen, wo noch nie jemand aus der Verwandtschaft gelebt hat, ne?
Da kommt noch erschwerend hinzu bei dem Beispiel, dass das ja dann immer so auch Tradition und Volkskultur und so weiter und sowohl Heimat, das Oktoberfest wie auch das Dirndl und die Trachten Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Ja, also das ist quasi eigentlich was sehr Neues, es sei denn, man sagt natürlich, das 19. Jahrhundert ist jetzt schon uralt. Mhm. Aber das, was da immer mitschwingt, das geht weit zurück, das ist eher eine Innovation als jetzt so etwas, was quasi zumindest im 19. Jahrhundert war das nicht unbedingt nostalgisch oder kann man diskutieren.
So, und jetzt haben wir aber trotzdem sowas, ich hatte auch in der Antwort schon erwähnt, Make America Great Again, das Bild. Wir haben gerade eine aktuelle Stadtbilddebatte. Herr Eppstude, was passiert denn in mir, dass ich quasi schlittere vom, nehmen wir mal Make America Great Again, das hat ja auch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen angesprochen, sicherlich nicht Schwarze und Indigene, für die die Vergangenheit gar nicht so toll war, ein bestimmtes Bild zu erzeugen, dass ich von schönen Kindheitserinnerungen meine politische Einstellung so weit ändere, dass ich andere ausgrenzen will. Wo passiert dieser Shift? Oder hat das am Ende mit diesen nostalgischen Gefühlen alles überhaupt nichts zu tun?
Ich weiß nicht, ob es mit nostalgischen Gefühlen zu tun hat. Das hat aber schon damit zu tun, dass bestimmte Gruppen in den USA, die weiße Mittelschicht, mal ganz verallgemeinert gesagt, dass die sehen, oder dass zumindest die subjektive Wahrnehmung ist, dass sie nicht mehr die Mehrheit sein werden. Also da gibt es auch relativ viel psychologische Forschung dazu, dass diese Wahrnehmung, dass man so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, dass die eine sehr starke Triebfeder für diese Ressentiments gegenüber anderen Gruppen, aber auch allem, was so ein bisschen liberal erscheint, sind. Also das.
Aber das setzt ja voraus, dass ich mich so eindeutig auch als weiße Mittelschicht definiere, denke ich, unterscheide mich stark von der nicht weißen Mittelschicht. Und dann brauche ich ja noch das Bedürfnis, in der Mehrheit sein zu wollen, ne? Also ich könnte ja auch sagen,
ich glaube, das ist schon so eine Art Abstiegsangst und da müssen sie gar nicht unbedingt in der Mehrheit sein wollen, aber das kann auch einfach die Sorge um die eigene persönliche Situation sein. Und die ist aber durch diese Slogans wie Make America Great Again und diese ganze Bewegung rundherum natürlich so ausgestaltet worden, dass eine ganz starke Polarisierung damit einhergeht. Und da gibt's halt die eine Gruppe, die in dem Fall die Guten sind, und dann gibt's alle anderen. Und die Guten, da wird unterstellt, dass die in den letzten Jahren eher nicht gut behandelt wurden und dass die halt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, auch wenn das vielleicht objektiv gar nicht so ist. Und ich glaube, da spielt diese ganze Bewegung sehr gut damit, also gut im im Sinne von erfolgreich. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Stadtbilddebatte so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen wird.
Ja, Frau Nowitzka, Sie hatten eben die Vorteile von nostalgischen Gefühlen betont. Wie stehen Sie zum Beispiel zu dieser Debatte?
Die kann spalten, mit den Emotionen sind zwei Sachen verbunden. Das eine ist, und das beweisen einige Studien, interessanterweise unter Migrantinnen, die hätten auch in anderen Gruppen wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse zeigen können, dass Menschen, die dazu neigen, nostalgisch zu sein, andererseits empathischer sind und sehr reflektierend sind, deswegen auch weniger stereotypisch denken und mehr Angst haben, sozusagen niemanden zu verletzen aufgrund der Stereotypen. Andererseits sind das emotionale Menschen. Das heißt, die können auch manipuliert werden mehr. Und das ist vielleicht das, was passiert. Andererseits muss das aber auf eine Grundlage treffen. Die Ängste vom Abstieg zum Beispiel von der vor allem männlichen weißen Amerikaner sind durchaus begründet, weil die erste Generation tatsächlich aufwächst, die nicht besser haben wird als die Eltern. Und das ist messbar sozusagen. Da ist die Angst durchaus berechtigt und dann wird sie aber benutzt und damit wird einfach manipuliert. Und solche Manipulationen sehen wir in sehr vielen Bereichen. Wir sehen das auch bei Migrantinnen, die vielleicht diese Nostalgie wird davon benutzt von den Politikerinnen, die neue Wählerschaft für sich dann erschließen im Ausland.
Argumentieren. Können Sie ein Beispiel nennen?
Na, ich denke zum Beispiel auch in einem polnischen Beispiel, der vielleicht in Deutschland weniger diskutiert wird, aber die Politikerinnen vor den wichtigen Wahlen, zum Beispiel von Präsidentschaftswahlen, fahren immer in die USA nach Chicago, um dann die Wählerschaft zu mobilisieren. Mhm. Und das ist auch spannend, weil das ist eine sehr alte Migration, noch aus dem 19. Jahrhundert teilweise. Die Leute sprechen nicht unbedingt Polnisch, aber fühlen sich auch irgendwie nostalgisch dem Land verbunden und sind konservative, aber auch die kommen grundsätzlich aus konservativeren Kreisen. Und da ist es leichter, die sozusagen zu bewegen, für konservative Kandidatinnen zu stimmen. Mhm. Das passiert. In Deutschland wird vielleicht der Blick immer in die Türkei gehen und die Wahlen da. Aber definitiv spielt hier ein Aufruf, nochmal an die Vergangenheit zu denken, um diese emotionale Verbindung zu schaffen zum Heimat, eine wichtige Rolle.
Da sind wir aber schon wieder, Herr Becker, bei diesem Bild, was wahrscheinlich auch viele haben und auch ein Leitartikler gerne mal diagnostiziert. Wer eher nostalgisch ist, wählt auch eher rechts oder ist eher konservativ. Lässt sich das so sagen?
Das Bild ist ziemlich alt, also das gibt es schon seit den 50er Jahren in politischen Debatten, aber ich bezweifle, dass es zutrifft und so weiter. Und natürlich gibt es auch genügend Beispiele, wo irgendwie der Linken oder den Grünen Nostalgie vorgeworfen wird. Ah, der Wohlfahrtsstaat ist doch gar nicht mehr zukunftsfähig oder sowas. Oder ihr wollt zurück zu einer Natur, die es noch nie so gab. Also da sieht man wieder, wie Nostalgie häufig eben als Vorwurf benutzt wird und eben auch politisch instrumentalisiert wird. Ich glaube aber, dass wir bei diesen Phänomenen, über die wir gerade gesprochen haben, nicht so richtig weiterkommen. Also Trump, abgesehen von Make America Great Again, müsste man nochmal genau zeigen, wo da die ausgesprochene Nostalgie ist. Oder auch bei der Stadtbilddebatte sehe ich das auch überhaupt nicht. Das ist rassistisch und das müssen wir auch so benennen. Und das finden wir aber häufig, dass dann ausgewichen wird und dann ist es Nostalgie für die 50er Jahre oder ein weißes Amerika oder so weiter. Das sind Floskeln, die davon ablenken, worum es ja wirklich geht. Und da müssen wir auch die Begriffe so benutzen, mit denen das zu benennen ist. Und das, ja, quasi, wenn man sagen würde, das ist Nostalgie, verharmlost man es und man greift es nicht richtig. Und das macht es auch weniger angsteinflößend, ja, weil es geht ja da nicht um die Vergangenheit. Wenn die nur sagen würden, naja, früher war das besser und würden sich damit Genüge tun, schön und gut. Ja, dann sind das halt diese immer sogenannten Ewiggestrigen und irgendwann sind die da nicht mehr da. Aber es geht ja da um Zukunft. Also wenn man ins AfD-Parteiprogramm von den letzten Wahlen reinschaut, da kommt da Vergangenheit und Geschichte kommt irgendwie 3, 4, 5 Mal vor und Zukunft kommt aber über 50, 60 Mal vor. Und darum geht es. Ja? Also man gewinnt keine Wahlen, indem man irgendwie sentimental über die Vergangenheit redet, sondern man gewinnt Wahlen, indem man etwas über Gegenwart und Zukunft sagt. Ja? Und das in die Zukunft zu projizieren, das ist das wirklich Problematische hier.
Das heißt also, auf der einen Seite unterstellen wir Menschen oder sagen, die anderen sind die Nostalgiker. Und gleichzeitig, Herr Ebstude, würde das ja dann auch nach Herrn Beckers Interpretation heißen, wir entlassen die Leute eigentlich aus ihrer eigenen Verantwortung, weil die sind ja nur nostalgisch oder das ist ja so ein Gefühl. Oder vor 10 Jahren hieß es noch, sie haben diffuse Ängste vor irgendetwas Fremdem oder so ähnlich. Also ist es auch so ein bisschen eine Entmündigung?
Also ich würde Herrn Becker zustimmen, es ist halt oft eine einfache Erklärung, wo man nicht weiter drüber nachdenken muss, wo die Debatte dann irgendwie auch beendet ist. Und das ist meines Erachtens zutreffend, ne? Also dass man so vermeidet, eigentlich stärker hinzuschauen, wo eigentlich genau das Problem ist oder was eigentlich nicht gut läuft. Also das kann man auch wieder auf die Ost-West-Debatte anschauen. Ich darf ja als in Ostdeutschland geborener durchaus sagen, dass natürlich sehr viele Regionen in Ostdeutschland einfach immer noch nicht gut dastehen, beziehungsweise jetzt noch mal schlechter dastehen durch die extreme Überalterung. Und ja, wenn ich da bin, dann fällt mir wirklich auf, wie leer es da oft ist, wie alt die Leute sind, dass es kaum Kinder auf der Straße gibt und so weiter. Und wenn sich dann jemand an nostalgisch zurückerinnert, dann kann man natürlich sagen, okay, der ist nostalgisch, aber damit vermeidet man eigentlich diese ganze Demografiedebatte, die, ich glaube, in Ostdeutschland nötig wäre, die dann im Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielt. Da geht es dann pausenlos über Migration und über nichts anderes. Und das ist meines Erachtens ja schon ein Problem. Und dann stimme ich der Diagnose zu, dass der Nostalgiebegriff dann ja so ein einfacher Begriff ist, den man irgendwie verwenden kann, aber der erklärt eigentlich nicht.
Gibt es denn in der Nostalgie, man könnte ja auch sagen, ne, die Zeiten beschleunigen sich, da muss ich mich in ein neues technisches Gerät einarbeiten, wir sind im permanenten Krisenmodus, überhaupt ist alles furchtbar anstrengend geworden, das Leben, so ist zumindest der Eindruck, Herr Eppstude. Ist das dann auch ein Weg, kurz nostalgisch zu werden, also so als eine Art Eskapismus? Hier bin ich stabil, jetzt komme ich mal runter und dann kann ich das andere mal so von mir fernhalten?
Ja, aber das würde ich jetzt auch nicht als problematisch erachten. Also wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und dann irgendwie als Lied höre. Ja, genau. Das ist ja jetzt nicht problematisch, aber problematisch ist, wenn man das immer macht, wenn man gar nichts Neues mehr konsumiert. Kann schon sein, dass es Eskapismus ist, aber das ist erst dann ein Problem, wenn nichts anderes mehr passiert.
Okay, also individuell kann uns Nostalgie sowieso auch einfach mal ganz gut tun und irgendwie sind wir ja auch alle an irgendeiner Stelle mal mehr, mal weniger. Herr Becker, jetzt gibt es ja oft die Unterstellung, Sie haben gesagt, diese Nostalgiedebatten sind so alt, dass man schon fast wieder darüber nostalgisch sein könnte. Wenn man jetzt der Musik, der Mode und so weiter unterstellt, im permanenten Retro-Wahn zu sein, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass die Ideen ausgegangen sind oder dass alles schon mal da war. Lässt sich das auch auf die Politik übertragen?
Oh, das sind zwei Fragen gleich in einem. Also das eine wäre, da können wir nochmal zu dem Punkt von vorhin vorkommen, dass dieser Vorwurf eigentlich so ein bisschen irrig ist, weil dahinter steht ja die Idee, dass Kultur quasi immer neu ist, immer tabula rasa, immer von vorne anfängt und so. Und das ist eben diese moderne Zeitvorstellung, die eben auch aus der Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts und so rauskommt. Aber tatsächlich ist sie das ja nie. Also wir bauen immer quasi weiter mit dem, was da rumliegt und beziehen uns auf ältere Formen und daraus wird dann das Neue gemacht. Ja. Und klar, dann gibt es Extremformen, wo es vielleicht reiner Abklatsch ist, aber meistens wird es dann doch quasi dem Zeitgeschmack angepasst und in irgendeiner Form aktualisiert und es entsteht dann neue Kultur aus dem, was darum liegt. Ja. Und da trägt das eben nur begrenzt. Oder da ist dann eben der Vorwurf, das ist ja nostalgisch, das ist jetzt nur alt und ist wiederum eine einfache Erklärung, ohne dass man sich dann genau anschaut, was die Leute eigentlich damit machen.
Mhm. Und wie sieht es mit den politischen Ideen aus?
Ja, das ist quasi das Problem, das wir haben, dass wir so ein Stück weit da vielleicht tatsächlich in der Vergangenheit feststecken und mit den Ideen nicht so richtig weiterkommen. Also wir versuchen Politik immer noch mit progressiv und reaktionär und links und rechts und den Labeln zu erklären, die sich seit der Französischen Revolution etabliert haben. Aber tatsächlich sehen wir im 19. Jahrhundert, also auf konservativer Seite, da wird plötzlich viel über die Zukunft geredet seit den 70er Jahren und auf der anderen Seite, da wird viel über Konservieren und Bewahren geredet. Also da findet auch so ein Austausch statt. Also das verschwimmt alles und wir kommen eigentlich mit diesem einerseits Fortschritt, andererseits Rückschritt, kommen wir nicht mehr weiter, sondern wir müssen feststellen, dass wir doch in jeder Gegenwart mit vielen Vergangenheiten und Zukünften zugleich zu tun haben und diese Multitemporalität anerkennen, um eben auch wir müssen aus dem Zeitdenken rauskommen, damit wir eben auch ein anderes Denken über die Natur, über das mehr als Menschliche entwickeln können, um eben das große Problem, wie gehen wir mit der Erde um und können wir hier noch eine Zeit lang drauf weiterleben, um das in den Blick zu kriegen und zu lösen.
Frau Nowitzka, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie beschäftigen sich auch damit, wie so eine Gesellschaft zusammenwachsen kann als Integrationsforscherin. Sie haben schon beschrieben, Migranten oder selbst Kinder, Enkel, Urenkel haben bestimmte Erinnerungen oder nostalgische Gefühle dem Heimatland der Oma oder so gegenüber und gleichzeitig versuchen sie, sich mit dem Hier und Jetzt auseinanderzusetzen. Wie kann mit diesen nostalgischen Gefühlen Gesellschaft zusammenwachsen, wenn wir dann doch am Ende getrennte Biografien haben, getrennt denken?
Ja, man soll es zuerst nicht pathologisieren.
Ja, okay.
Nostalgische Gefühle sind da, weil sie eine Funktion haben und vielleicht in dem bestimmten Moment helfen. Mhm. Die können auch produktiv sein, das ist das eine. Also wir sollen nicht Angst haben, dass die Leute, die irgendwelche Gefühle gegenüber der Vergangenheit haben und gleichzeitig den Orten, die woanders sind, auf irgendeine Weise weniger integrierbar sind. Aber es geht tatsächlich darum, wie wir mit solchen, vielleicht nicht Gefühlen und nicht Nostalgie, aber mit der Vergangenheit dieser Menschen umgehen. Und ein Kollege hat mal gesagt, die Vergangenheit lässt sich nicht gut assimilieren.
Ja.
Und das stimmt. Wir können sie nicht mehr verändern. Die bleibt so. Und es geht darum, das wertzuschätzen. Ich glaube, das genauso trifft in Ostdeutschland die Wertschätzung der Vergangenheit der Menschen. Vielleicht kommt etwas zu kurz. Mhm. Die Biografien wurden plötzlich wertlos. Und das passiert vielen Migrantinnen, dass unabhängig davon, was sie tatsächlich im Leben schon erlebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was bringen sie denn überhaupt mit, das wird nicht wertgeschätzt. Da wird es vielleicht sogar sehr strukturell abgewertet.
Wenn auch an Lebenserfahrung meinen Sie?
An Lebenserfahrung, aber auch ganz banal an Abschlüssen, Bildungsabschlüssen. Mhm. Wenn diese nicht anerkannt werden, wenn das Wissen, was sie angesammelt haben über viele Jahre, oft wenn sie als Erwachsene nach Deutschland kommen, nicht wertgeschätzt wird und keinen Platz findet, dann wird es tatsächlich problematisch. Und das ist aber ein Problem für uns, weil wir etwas verlieren, wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht produktiv, die Ressourcen, die sie haben, mit einbeziehen, aber natürlich auch für die Menschen, die einfach sehen, ja, mein Leben hat hier angefangen, mein Leben hat 2001 angefangen und tatsächlich kaum jemand hat sich hier interessiert, was ist vor 2001 in meinem Leben passiert, was weiß ich, was kenne ich. Es wird die Differenz eigentlich hervorgehoben, ja, das, was ich nicht kann, das Wissen, was ich nicht habe, aber nicht das, was ich mitbringe. Und das kann auch ein Anstoß sein, um dann nostalgischer zu werden, weil es eine gewisse, ja, vielleicht zu starkes Wort, retraumatisierend wirkt das. Mhm. Aber durchaus ist das ein Signal, dass man einfach nicht vollständig akzeptiert wird. Und dann sucht man sich den Raum, in dem man sich wohler fühlt. Und das Wohlfühlen könnte sein, dass es durchaus in der Vergangenheit liegt.
Dann wäre ja eigentlich der Weg, vielleicht ja auch über so eine Art softe Nostalgie zueinander zu kommen. Vielleicht hat man die gleichen Popsongs gehört oder die Baggy Pants in den 90ern zu getragen. Das
heißt,
ist doch auch
schlichtweg Interesse an der anderen Person,
ja,
glaube ich.
Okay. Oder neue Erinnerungen gemeinsam zu schaffen. Wie sehen es die anderen, Herr Eppstuhl? Kann man sagen, dass auch über solche, ja, ich nenne es jetzt mal oberflächlichen Dinge, wie jetzt, wir haben am Anfang die Fragen gestellt, den Clueless-Film auch zu kennen oder ja, die gleichen Klamotten getragen zu haben, das Gleiche erlebt zu haben in irgendeiner Form, dass das Leute zusammenbringt?
Ja, natürlich. Also das ist ja im Prinzip nur, dass man den Eindruck erweckt, dass man zur gleichen Gruppe gehört oder dass man zur gleichen Generation gehört. Und das ist ja ein relativ gutes Mittel, um das herzustellen. Ich muss mal dran denken, ich habe vor vielen Jahren mal in Berlin im Gorki-Theater ein Stück gesehen. Das war mit Schauspielern, die kamen aus den verschiedenen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens. Mhm. Und das Stück hieß Common Ground. Und die erzählten sich dann sozusagen über die Filme und so weiter, die sie in ihrer Kindheit geschaut haben. Und dann wurde klar, dass das die gleichen waren. Und damals, als das Stück spielte, war natürlich da Krieg. Und da wurden vor allem Differenzen deutlich gemacht. Aber letztendlich hatten die meisten Leute da relativ ähnliche persönliche Erinnerungen an ihre Jugend. Und ich glaube, sowas auch neu zu kreieren, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, um Gemeinsamkeit zu schaffen.
Ich hatte am Anfang so provoziert gesagt, böse und gute Nostalgie. Was würden Sie sagen, Herr Eppstuhl, wo fängt die, hört die gute auf und fängt die böse Nostalgie oder die schlechte Nostalgie an?
Ja, die schlechte Nostalgie fängt da an, wo andere abgewertet werden oder wo Nostalgie benutzt wird, um andere bewusst aus zum Beispiel einer Gemeinschaft auszuschließen und deutlich zu machen, dass in der Vergangenheit alles besser war, weil die sozusagen nicht Teil dieser Gemeinschaft waren. Da wird es problematisch. Und ich habe aber, mir fehlt gerade noch ein, weil wurden ja gerade schon Wahlen auch erwähnt, weil hier in den Niederlanden, wo ich arbeite, und da hat sich jetzt eine sozialliberale Partei dazu entschlossen, was ganz Gewagtes zu machen, nämlich auch mit Nostalgie so ein bisschen Wahlkampf zu machen und mit der Idee, dass sie dieses Thema nicht den Rechten überlassen. Und da wird sehr stark auf diesen Gründungsmythos der Niederlande, also dieses gemeinsam gegen das Wasser kämpfen und neues Land schaffen und so weiter, wird da Bezug genommen. Und mit der Idee, wir haben es früher zusammen alle geschafft, dann schaffen wir jetzt es auch zusammen. Und das im Kontrast zu der rechten Erzählung, dass das Wir ja eigentlich nur eine sehr exklusive Gruppe ist und die meisten Leute ja nicht dazu gehören. Und überhaupt generell gegen diese allgemeine schlechte Laune, die zumindest hier von den eher rechten Parteien verbreitet wird. Also das finde ich ein ganz interessantes Experiment.
Ja, Herr Becker, wie sehen Sie es? Das ist jetzt mal ein Weg, nostalgisch zu werden, um eine andere Geschichte zu erzählen. Glauben Sie, irgendwann hat sich auch die schlechte Laune und dass wir müssen Menschen ausgrenzen und irgendein Früher wieder hervorholen, was es so nie gab, auserzählt?
An der Stelle sagen wir Historikern ja immer, wir haben nicht die Kristallkugel.
Ja, leider.
Wir gucken nur zurück und nicht nach vorne. Deswegen verweigern wir da immer die Antworten. Darauf würde ich mich auch berufen. Aber generell würde ich mich dem anschließen, was die Kolleginnen schon gesagt haben. Vielleicht noch mit dem jetzt zu dem gerade genannten Beispiel. Also man sollte quasi den Rechten das Gefühl nicht überlassen, sehe ich etwas kritisch. Weil einerseits bedienen alle politischen Richtungen alle möglichen Gefühle die ganze Zeit. Das ist eben auch da die andere Sache, die bei dem Nostalgievorwurf immer mitschwingt. Ich sage im Grunde, die anderen, die wählen aus nostalgischen, also aus emotionalen Gründen, und damit bestätige ich mir zugleich, dass ich das natürlich nicht machen würde. Meine Wahlentscheidung ist wohl abgewogen, aber natürlich Gefühl und Ratio, die spielen immer zusammen.
Und das haben wir an vielen Stellen. Ich bin die objektive Instanz und der andere ist subjektiv gefühlvoll und so im Allgemeinen, ne?
Genau, ja. Und das Problem jetzt bei dem konkreten Beispiel sehe ich, dass A, quasi die linke Nostalgie in dem Sinne schon benutzt, weil sie es eben gegen die Rechte, also die sind die Nostalgischen, wir haben immer noch die Zukunft, obwohl da man sich fragen kann, was sind denn nun die konkreten Zukunftsangebote? Mhm. Das ist das Problem aller, darauf irgendwie eine Antwort zu finden. Und das fällt natürlich gar nicht leicht. Und irgendwie Propaganda gegen Propaganda zu setzen, Populismus gegen Populismus, würde ich auch zweifeln, ob das die richtige Lösung ist oder ob wir eben mehr Aufklärung brauchen. Ja? Mhm. Also aus diesen Rhetoriken ausbrechen und andere Erzählungen finden.
Okay, das heißt, am Ende zählt es dann doch an den Zukunftserzählungen. Frau Nowitzka, ich starte mal in die Schlussrunde. Meine Frage an Sie, jetzt haben wir schon geklärt, irgendwie alle haben nostalgische Gefühle, die können hilfreich sein, sie können einen auch behindern, aber so einfach ist es nicht und Rechtsruck oder sowas lässt sich nicht alleine damit erklären. Wie wünschen Sie sich denn, dass wir als Gesellschaft in Zukunft mit diesem Thema Nostalgie, mit den nostalgischen Gefühlen umgehen?
Ja, wie mit jedem großen Worten, wenn sie einfach gegen anderen verwendet werden, dann haben wir ein Problem, wenn sie eine ganze Gruppe so bezeichnen, ob das jetzt Migrantinnen oder Ostdeutsche oder wer immer sein soll, haben wir ein Problem. Also wenn wir da einfach vorsichtiger sind und uns vielleicht abgewöhnen, mit solchen wenig zutreffenden Diagnosen zu operieren, das wäre schon mal ein Fortschritt.
Herr Becker, sollen wir, wenn wir das sowieso immer alles unter diesem Begriff fassen, vielleicht gleich die Nostalgie in unserem Kopf abschaffen?
Vielleicht, also ich würde mich da Frau Nowitzka anschließen und ich glaube, aus der politischen Diskurs kriegen wir ihn nicht raus, weil es eben so eine schöne Beleidigung ist. Ja, also darauf würde man nicht verzichten wollen. Aber wenn wir analytisch drüber denken, nachdenken, ob das jetzt die Medien oder die Wissenschaften sind, da müssen wir, glaube ich, etwas sensibler und vorsichtiger und vielleicht auch ein bisschen seltener mit dem Begriff umgehen, als das bisher der Fall war.
Und Herr Eppstude, wenn wir davon ausgehen, wir haben nun mal alle diese nostalgischen Gefühle, wie sollte ich persönlich mich dazu verhalten oder das reflektieren?
Ich glaube, es ist wichtig, dass die zu schätzen, wenn es einem dient, also wenn es einem dadurch besser geht, aber auch kritisch zu reflektieren, ob ich vielleicht im Jetzt dann Sachen verpasse und ob ich vielleicht nicht offen genug bin für irgendwelche neuen Einflüsse. Ich glaube, so eine Balance wäre ganz gut zwischen Erinnern und in die Zukunft gerichtet sein.
Ja, wunderbar. Verpassen wollen wir, glaube ich, alle nichts. Früher war alles anders. Warum sind wir so nostalgisch? Hieß das Forum bei SWR Kultur heute. Mit dabei waren PD Dr. Tobias Becker, Zeithistoriker an der Freien Uni Berlin, Professorin Magdalena Nowitzka. Sie leitet die Abteilung Integration beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin und Dr. Kai Eppstude, Sozialpsychologe an der Uni Groningen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Eva Röder.